Herzlich willkommen zur heutigen Episode von den Geogi. Zum Thema brennende Fragen, die Buschfeuersaison 2019-2020 in Australien. Wir sind
Amelie,
Lina
und Susanne.
Und eigentlich auch Miller, aber die ist bei der heutigen Aufnahme leider verhindert.
Und wir möchten euch in dieser besonderen Ausgabe unseres Podcasts auf eine Reise durch eine verheerende Buschfeuersaison in der Geschichte des Landes mitnehmen.
Okay, um den Ausmaß der Buschfeuer in Australien während der Buschfeuersaison zu verstehen, lasst uns zunächst auf die Zahlen schauen. In der Saison wurden 243.000 bis 338.000 Quadratkilometer Land verbrannt.
Ja. Das klingt echt krass. Weißt du, wie viele Fußballfelder das sind?
Das weiß ich leider nicht, aber es ist fast die Fläche, Landesfläche von Deutschland.
Was?
Ja, boah, das ist schon krass. Und über 715 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid wurden freigesetzt. Ein Wert, der den gesamten CO2-Ausstoß der australischen Industrie im Jahr 2018-19 übertrifft.
Heftig.
Ja. Hatten diese Werte auch Auswirkungen auf die Bevölkerung Australiens? Ja, aber na klar. Ansonsten würde ich diese Frage wahrscheinlich nicht stellen. Über 11,3 Millionen Australier waren von Luftverschmutzung aufgrund des Buschfeuerrauchs betroffen. Ein atemberaubender Gedanke. Ich weiß, ein schlechter Wortwitz.
Super witzig.
Wenn man bedenkt, dass sich Australiens Bevölkerungsanzahl gerade einmal auf 25,69 Millionen Menschen beläuft. In dem Kontext natürlich kam es auch zur Zerstörung der Infrastruktur. Es wurden insgesamt 9.350 Gebäude zerstört und darunter waren 3.500 Wohnhäuser. Also echt viele Leute haben ihr Hab und Gut verloren. Die Sachschäden belaufen sich hierbei auf unglaubliche 103 Milliarden australische Dollar.
Was?
Oh mein Gott. Natürlich, Sachschäden sind eine Sache, aber es gab auch Personenschäden. 34 Menschen kamen direkt durch die Brände ums Leben und weitere 445 Menschen verstarben infolge der extremen Luftverschmutzung. Aber natürlich, wir Menschen sind ja auch Säugetiere, aber die herzzerreißendste Zahl für mich zumindest ist die Anzahl von 1 Milliarde Tieren, die infolge des Brandes gestorben sind. Und darunter sind nicht mal Insekten mitgezählt.
Die armen Koalas.
Ja, genau.
Oh Mann, okay. Na dann schauen wir uns mal an, wie die Bevölkerung mit diesen Buschfeuern umgeht. Denn letztendlich haben Buschfeuer schon immer zu Australien gehört. Und die Ureinwohner, die Aborigines, die wussten auch, dass die Feuer eigentlich notwendig sein können, weil bestimmte Samenkapseln von einheimischen Pflanzen nur durch die Hitze eines Feuers platzen können. Das heißt, der Busch braucht letztendlich das Feuer, damit die Pflanzen neu auskeimen können und der Busch somit überlebt. Das heißt, man kann von einer Art Kreislauf sprechen, weil der Busch brennen muss, damit er überleben kann. Was in der Gleichung nicht mit drin ist, ist der Mensch. Das heißt, die Menschen leiden sehr darunter. Allerdings, der Mensch braucht die Feuer nicht zum Überleben, der Busch schon. Und vielen Australiern ist das aber tatsächlich relativ egal. Die ziehen trotzdem gern in ländliche Regionen aus den Großstädten weg und sind den Feuern damit oft schutzlos ausgeliefert. Und die haben dem Phänomen sogar einen Spitznamen gegeben, das nennen sie australisches Roulette. Aber
makaber.
Ne? Oder? Aber für die ist das eigentlich in der Regel kein Grund, in die Großstadt zu ziehen, weil es ja im Outback auch total schön sein kann und die Natur total toll ist und die ganzen Spinnen.
Spinnen sind dein Lieblingsthema,
ne? Ja, total. Und die nehmen dann halt in Kauf, dass für die Idylle der Natur ab und an mal das Haus abbrennt. Und also die Folgen, die haben wir uns gerade schon angehört, aber man muss sich wirklich vorstellen, dass diese Menschen ihr gesamtes Hab und Gut in den Flammen verlieren. Und da kommen wir später zwar noch genauer zu, aber dass man sowas dafür in Kauf nimmt, finde ich schon heftig, oder?
Ja.
Also
ja,
für ein bisschen schon. Ländliche Idylle.
Ja. Unsere Nachtzüglerin Minna ist jetzt auch wieder mit dabei. Das freut uns sehr. Möchtest du vielleicht einmal gleich, ich werde erstmal mit den Auslösern gleich weitermachen, aber möchtest du dann einmal, wie ist denn überhaupt die Flora, die Vegetation, die Gründe für die Brände, das beschleunigt. Möchtest du das übernehmen oder soll ich das einfach mit übernehmen?
Ich bin zwar erst gekommen, aber ich kann versuchen, mit einzusteigen.
Wir okay. improvisieren das.
Genau. Also ich mache erstmal die Auslöser. Also der größte Teil der Buschfeuer wird versehentlich ausgelöst. Dies geschieht oft durch Fluganfälle, nein, Funkenflug, der von Eisenbahnen oder Arbeitsgeräten wie Kettensägen, Rasenmähern verursacht wird. Ebenso können Lagerfeuer, die außer Kontrolle geraten oder bei der Müllverbrennung oder von weggeworfenen Zigarettenkippen eben Funken einen Brand auslösen. Außerdem kommt es manchmal dazu, dass brennende Kohlenstoffstücke aus Autoabgasen zu Bränden führen.
Echt?
Oder sogar die Reflexion von Sonnenlicht durch Glas über Landleitungen und Elektrozäune können zu Bränden Heftig. Führen. Aber es gibt auch natürliche Auslöser von Bränden. Da ist der häufigste Auslöser für Buschfeuer ein Blitzeinschlag oder eben mehrere Blitzeinschläge bei einem heftigen Gewitter. Ja.
Ein australischer Kontakt. Ihr wisst ja, ich stand mit Australien höchstpersönlich in Verbindung. Die hat tatsächlich erzählt, dass es vor ein paar Jahren ein ziemlich heftiges Gewitter gab. Und dieses eine Gewitter hat 500 Buschbrände ausgelöst an 500 verschiedenen Orten. Das ist so heftig. Überlegt mal, es ist ein Gewitter und ganz Australien brennt. Vielleicht nicht ganz Australien, aber es ist wirklich heftig. Und überlegt mal, für diesen Funkenflug, ihr wisst, die Australier, die lieben es zu grillen. Und es gibt mittlerweile von November bis März, also im australischen Sommer, ein ganz striktes Kohlegrillverbot. Weshalb die Australier massenweise auf Gasgrills umgestiegen sind, was sehr, sehr lange Lieferzeiten verursacht hat, weil sie einfach nicht aufs Grillen verzichten können.
Aber es ergibt Sinn, ne?
Und überleg mal, dann willst du doch deinen Holzkohlegrill benutzen und musst dann eine amtliche Genehmigung dafür erwirken.
Oh, könnte von uns Deutschen kommen.
Wirklich.
Okay.
Genau, also neben den Einflüssen, die Lina ja gerade eben schon erwähnt hat, spielt eben die Temperatur, die Luft- und Vegetationsfeuchtigkeit eben nochmal zusammenfassend eine große Rolle, die Topografie sowie Windrichtung und Geschwindigkeit, was auch dazu führt, dass oder wie schnell sich quasi das Feuer verbreitet, denn zum Beispiel in so flachen Grasländern verbreitet sich es so ungefähr mit 10 Kilometer pro Stunde, in steigenden Terrains kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit noch viel mehr steigen.
Krass.
Heftig.
Und besonders die Saison 2019-20 war eben von den hohen Temperaturen geprägt und einer langhaltenden Trockenheit und eben starken Winden, womit man sich eben schon denken kann, dass sich das Feuer auch ganz schnell und vor allem auch ganz stark schnell verbreitet
und so unkontrolliert
hat.
Irgendwie, ne?
Genau, die Menschen waren eben quasi nicht ganz darauf vorbereitet und gerade wenn so etwas passiert, wie Feuer, also Buschbrände quasi, die ja eben vor allem natürlich passieren, können sie ja gar nichts dazu machen, eben die steigenden Temperaturen oder die Trockenheit und so.
Dazu gibt es ja auch noch Pflanzen, wie zum Beispiel der Eukalyptusbaum, der reich an ätherischen Ölen ist. Und naja, dieses Öl ist halt leicht entflammbar. Und na, das verstärkt die Ausbreitung dann natürlich noch. Genau.
Okay, dann kommen wir zu einer der fatalsten Folgen oder einer sehr fatalen Folge dieser Buschfeuer, und zwar sind das die Feuerwolken oder auch Pyrocumulonimbus. Ich meine, das wird sich hier eh keiner merken. Ob das richtig ausgesprochen war, sei dahingestellt.
War es. Aber es ist absolut schon. Late.
Danke, danke. Also auf jeden Fall, nehmen wir an, wir haben ein Buschfeuer. Dann steigt ja über diesem Brandherd dieser Rauch auf und vermischt sich quasi mit der Luft und bildet dann quasi eine Rauchfahne. Dabei wird von diesem Buschfeuer jedoch die Bodenluft weiterhin angesaugt. Genau. Nach diesem Aufsteigen dieser Rauchfahne kühlt sie ab und vermischt sich mit der kalten Höhenluft, wodurch halt Wolken gebildet werden, offensichtlicherweise. Die Wolke wächst dann zur Gewitterwolke, der Pyrocumulus, auch das wird es wahrscheinlich keiner merken, aber gut, wir sind ja hier professionell, wir erwähnen ja alles. Und damit kommen wir auch zu den Gewittern, die Amelie vorhin angesprochen hatte. Und zwar führen diese Gewitter starke Fallböen und Regen und Hagel mit sich, wodurch einmal schwere Schäden am Boden ausgelöst werden können. Aber durch diese Blitze von diesen Gewittern werden auch, wie gesagt, neue Buschfeuer entstehen, weil halt durch diese ganzen Blitze neue Feuer entstehen werden und neue Brände.
Unser armes Auto wirklich? Und Haus bei dem Hagel.
Ja, ja. Ich glaube, die leiden nicht primär durch den Hagel, sondern eher unter dem Buschfeuern.
Ja, das stimmt.
Aber dann brennt es schon und dann hagelt es auch noch.
Ja, das stimmt.
Und dann hast du es gerade geschafft, dem Feuer zu entkommen und dann hat dein Auto und dein Haus das überlebt und dann kriegst du Dachschäden, weil das die Hagelkörner.
Das Problem sind aber nicht nur die Blitze, sondern auch der Wind, weil dieser Wind verweht auch diese ganze glühende Asche, wo ich auch nochmal neu brenne entstehe.
Oh, super.
Ja, das ist richtig schlimm. Vor allem die Bekämpfung dieses Feuers ist quasi unmöglich oder halt fast unmöglich, weil am Boden ist halt eine enorme Hitze, also von 60.000 bis 90.000 kW. Die normalen Waldbrände haben, um so einen kleinen Vergleich zu schaffen, nur ungefähr 10.000
kW. Oh, damn.
Ja, also am Boden wird es nichts, aus der Luft wird es aber auch eher nichts, weil durch diese orkanartigen Sturmböen auch keine keine Flugzeuge oder Luftflugzeuge und so möglich sind.
Und es wird ja auch wahnsinnig qualm wahrscheinlich. Ja, klar. Also Sicht
man
ist
sieht
da
ja nicht mal richtig das Ausmaß der Feuer.
Ja, das stimmt. Ich frage mich echt, wie die diese ganzen Feuer löschen.
Wirklich?
Ja.
Na, wahrscheinlich gar nicht, ne?
Ja, aber irgendwann.
Ja, also die zu den Buschbränden nochmal. Die waren ja früher quasi ein Bestandteil des australischen Ökosystems. Aber heute kann man sie schon als Folge quasi der globalen Klimakrise wahrnehmen quasi. Mhm. Denn laut einer Studie aus Australien von 2019 heißt es, dass es in Zukunft quasi in den nächsten Jahren sogar noch häufiger zu solchen Buschbränden kommen kann.
Also man kann es gar nicht aufhalten.
In kleineren Abständen noch als jetzt.
Genau.
Oh, dann ab
nach Australien.
Ab in den Busch.
Ja, und vor allem besonders eben durch die langen Hitzephasen wird das kann es entstehen, dadurch, dass ja auch die ganzen Flüsse oder Wasserstellen auch immer weiter austrocknen, haben sie quasi keine Feuerpufferzone, was eben das Feuer meine ich quasi trennen kann oder verringern kann quasi oder zum Teil stoppen kann möglicherweise. Das fehlt eben, weshalb es noch stärker und noch öfter eben eintreten kann als vorher.
Und die ganze Fauna ist natürlich, Flora und Fauna, die Tiere sterben, sie verbrennen halt wirklich und die Pflanzen vertrocknen einfach und sind ja, ich meine, trockenes Holz ist super zum Anzünden von einem Feuer. Wir bei unserem Kamin brauchen das oft, aber...
Aber ich weiß jetzt nicht, ob man Kamin mit einem Kontinent vergleichen sollte.
Nee, aber
der gesamte Kontinent einfach ein Kamin.
Und das Problem ist...
Ein unglücklicher Kamin.
Das Problem ist ja auch durch die immer öfter auftretenden Brände quasi, ist ja auch unklar, wie lange die Landschaft quasi braucht, um zu regenerieren.
Ja, ja.
Da es ja jetzt schon durch die Trockenheit eben so schwer fällt. Und wenn es noch häufiger kommt, noch trockener ist, wird das echt schwer, die Landschaft quasi wieder aufzubauen oder dass die sich selbst wieder aufbaut und klar kommt und wieder schön aussieht. Genau. Denn ich meine, gerade in Australien war ja die Natur sehr wichtig.
Ja, das stimmt.
Dazu haben wir ja unseren Kontakt
Dafür haben wir unseren Kontakt. Der kommt als Highlight zum Schluss. Wir haben jetzt sehr viel über das Ausmaß, beziehungsweise über die Ausmaße solcher Brände gesprochen, aber um euch die Häufigkeit mal zu verdeutlichen, ihr könnt diese Grafik jetzt nicht sehen, die uns vorliegt, die können wir auf unserem Instagram hochladen, da könnt ihr nachher gerne nachschauen. Wir haben eine Grafik, auf der die Waldbrände in Australien mit einem roten Punkt jeweils markiert sind, also ein roter Punkt ist ein Waldbrand. Und es gibt Ecken, besonders an der Ostküste, beziehungsweise im Nordosten und im Nordwesten, wo wirklich primär rot ist und man die Karte darunter gar nicht mehr richtig erkennen kann. Also besonders häufig sind die Feuer in Küstennähe und im Prinzip die gesamte Ostküste hoch. Also wie gesagt, wenn ihr die Grafik sehen könntet, meine Kolleginnen können die gerade sehen, heftig, oder?
Ja.
Und im Südosten sind die dann nicht mehr ganz so häufig, sie kommen trotzdem noch vor, aber sie sind gerade im Südosten ein kleines bisschen seltener, trotzdem noch häufig. An der Südküste generell sind deutlich, deutlich weniger, wenn ihr euch das anguckt.
Ja.
Und im Südwesten wiederum sind sie ganz, ganz im Südwesten, ganz unten. Durchaus noch häufig, aber es ist eine sehr kleine Umgebung auf der Karte.
So in der Nähe von Perth.
Genau, ne? Perth, ja. Und südlich davon ist ganz viel. An der Mitte der Westküste wird es erstmal ein bisschen weniger. Allerdings gehen wir ein bisschen weiter höher in den Norden und im Nordwesten. Es ist wirklich krass. Also wenn ihr euch die Karte anguckt, da ist fast nur rot an der Nordwestküste. Das ist wirklich, wirklich heftig. Die sind komplett rot, die Regionen teilweise.
Das wird wahrscheinlich durch die Winde von den Ozeanen dann nochmal verstärkt. Genau.
Und insgesamt fällt auf, dass die Brände häufiger in Küstenregionen vorkommen, nur sehr selten im Inland, außer im westlichen Inland, wenn man da hinschaut. Da gibt es eine Region, wo wirklich doch durchaus die Feuer sich häufen. Ich finde es einfach nur krass.
Ja, definitiv.
Und wenn man sich die Temperaturen anguckt, ist das auch kein Wunder, dass es da so trocken ist. Denn es gibt, auch dafür haben wir eine Karte, die können wir euch auch auf unserem Instagram hochladen. Da sieht man ganz, ganz wenige Regionen, wo die Durchschnittstemperaturen bei 30 Grad liegen im Januar 2020. Und überlegt mal, Durchschnittstemperatur 30 Grad bedeutet schon, dass es da eigentlich auch deutlich heißer werden kann. Die Regionen mit den 30 Grad im Durchschnitt, die sind ganz, ganz vereinzelt und klein verteilt an der Ostküste runter, ganz bisschen an der Südküste und im Südwesten in der Nähe von Perth rum ungefähr. Da bleibt man bei 30 Grad im Durchschnitt. Oh, wenn man weiter ins Land reingeht, wird es dann immer wärmer. Das sieht man tatsächlich in Abstufungen. Also da geht es von 30 über 33 Grad und der Rekord liegt bei 45 Grad in der Durchschnittstemperatur. Oh,
angenehm, würde ich sagen.
Ein bisschen warm vielleicht.
Im westlichen Inland, also das ist wirklich brutal. Ja, und weil wir uns das Ausmaß in Deutschland nur sehr schwer vorstellen können, haben wir mit einem australischen Kontakt gesprochen. Ich habe mit ihr telefoniert. Kein Problem. Ich fand es ja auch sehr spannend. Ich habe mit ihr über das Thema gesprochen. Die lebt in Bunbury. Das ist knapp 2 Stunden südlich von Perth. Und damit liegt es in einer Region, die sehr, sehr häufig von Feuern betroffen ist. Und sie hat den Großteil ihres Lebens auf einer Farm in der Nähe von Perth gelebt. Ihr Vater war in der Feuerwehr und hauptsächlich für das Bekämpfen von Waldbränden zuständig. Deswegen hat sie schon von klein auf immer sehr viel davon mitbekommen. Und es war für sie nie was Besonderes, sondern es hat einfach dazugehört. Obwohl sie persönlich nie von einem der Feuer betroffen war, hat sie Bekannte und Freunde, die ihren gesamten Besitz, ihr Zuhause und, weil sie Bauern waren, teilweise auch ihre Farmtiere verloren haben in den Feuern und unter den Folgen bis heute leiden, am Trauma des Verlustes, an körperlichen Verletzungen unter anderem. Und viele von den Betroffenen sind bis heute in Therapie, hat sie mir erzählt. Und besonders die Bauern sind eben sehr schwer betroffen, weil sie die Tiere häufig nicht in Sicherheit bringen können. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt eure Kühe, eure Schafe auf der Weide oder im Stall und ihr könnt sie vor den Flammen nicht schützen. Die verbrennen euch auf der Weide. Und das hat mich so traurig gemacht. Das ist so ungerecht einfach. Das hat mich so mitgenommen.
Da muss man ja immer an die Tiere denken und aber auch gleichzeitig an die Menschen, an das Land eben, an die Landwirtschaft, also ohne den Bauern, ohne ihr Land geht ja quasi gar nichts irgendwann
auf Dauer gesehen. Vor allem sind es ja auch Versicherungsschäden, die entstehen. Die Landmaschinen sind super teuer und der Wiederaufbau von solchen Anlagen ist wahnsinnig kostenintensiv. Wenigstens übernimmt die Versicherung im Südwesten Australiens die Schäden des Feuers. Okay. Also die Reparatur. Sie wusste nicht genau, wie das im Rest Australiens ist, aber im Westen Australiens kann man sich sicher sein, auch wenn die Tierchen verbrennen, das war jetzt sehr unsensibel ausgedrückt, war nicht despektierlich gemeint, auch wenn die Landmaschinen nicht mehr nutzbar sind nach einem Feuer oder wenn das Haus abbrennt, dann bezahlt es die Versicherung.
Aber im Endeffekt,
es sind Leben, für die kann man nicht bezahlen. Ja, das stimmt, das ist schon so traurig.
Aber aus Perspektive eines Landwirten ist es auch vor allem ein Nutztier. Also natürlich ist es sehr, sehr traurig.
Ja. Aber ich glaube, die denken da auch zum Teil, wie gesagt, an ihre Felder noch. Ja. Also das ist alles gleichwertig, denn...
Genau. Ja. Und sie hat auch erzählt, dass es vor einigen Jahren, entweder 7 oder 8 Jahren in ihrer Gegend, ein sehr schlimmes Buschfeuer gab und fast die gesamte Stadt abgebrannt ist. Dabei sind 3 Menschen ums Leben gekommen. Viele haben ihre Häuser verloren und man muss ja sagen, es ist ja nicht nur ein Haus, es ist ja auch Zuhause für viele. Ja. Das heißt, man verliert das Haus seiner Eltern, man ist darin aufgewachsen vielleicht, Familienfotoalben, es ist gar nicht nur der materielle Besitz. Es verbrennt einfach letztendlich die Kindheit und irgendwie ein Stück des Familienlebens. Und es hat halt einen wahnsinnig großen emotionalen Wert, so ein Haus. Das ist wirklich heftig. Trotz der vielen Verluste, auch die Erinnerungen. Trotz der vielen Verluste hat sie mir erzählt, dass die Unterstützung innerhalb der Gemeinden wahnsinnig groß ist und viel dabei hilft, Zerstörtes wieder aufzubauen und dass letztendlich niemand wirklich alleine dasteht. Aber ich finde es trotzdem wahnsinnig heftig, wenn dein Haus einfach verbrennt.
Es ist auch einfach unvorstellbar. Ja. So.
Ja.
Uns geht es hier in dem Sinne ja echt gut und ohne Feuer. Und ich glaube, man kann sich das echt nicht vorstellen, bis man das wirklich mal selber erlebt. Ja.
Es ist auch sehr spannend, dass so aus europäischer Sicht...
Für die ist das halt Alltag, ne? Aber ich habe sie dann gefragt, ob die Buschbrände und die wirklich dramatischen Folgen dieser ein Grund für sie wären, auszuwandern. Oder ob sie schon mal darüber nachgedacht hätte, auszuwandern. Und da würde ich sie gerne zitieren. Ihre Antwort darauf war, "Never. Australia is my home. And that's the thing with home, you know. You take every possible measure to protect it. You don't just give it up." Und mit diesen Worten würden wir das gerne beenden und sagen bis nächstes Mal bei den Geo-Geeks.
Tschüssi.